Guten Morgen und herzlich willkommen zum Aktien-News Podcast. Immer auf den neuesten Stand über alle Finanznachrichten, die die Welt bewegen, jeden Montag und Freitag. Mein Name ist Jonas Neubert und ich freue mich, dass wir gemeinsam in einen neuen Tag starten. Wir starten in die neue Woche. Wir haben den zweiten Advent hinter uns gelassen. Auch der Nikolaus am Sonntag, hoffentlich waren die Schuhe fleißig gefüllt. Und wir begrüßen jetzt die neue Woche hier am Montag, den 7. Dezember. Und die Frage, wie jede Woche jetzt die kommen wird, ist natürlich immer Crash oder Verdopplung. Es gibt zwei krasse Prognosen für den Aktienmarkt im kommenden Jahr. Und das ist ja das Thema, was die Anleger natürlich bewegt. Diese Höhenangst, dieser Furcht auch vor den Absturz, vor den großen Crash. Vergessen Sie es, die Aktienmärkte haben sich im Corona-Jahr ja erstaunlich gut gehalten. Ein Fondsexperte liefert ein Indiz dafür, dass das erst der Anfang gewesen sein könnte. Es gibt allerdings auch Finanzinsider, die gerade äußerst skeptisch sind und vor einem großen Problem warnen. Diese beiden Meinungen werden wir darstellen und daraus die besten Schlüsse zu ziehen. Der Chef der deutschen Finanzaufsicht BaFin, Felix Hufeld, geht davon aus, dass Banken mit Kreditausfällen zu kämpfen haben werden und einige auch in die Pleite rutschen können, also eine neue Bankenkrise. Ne? Das dicke Ende werde erst noch kommen, sagt Hufeld. Gavin Gunning, Analyst bei S&P Global, ist ebenfalls sehr skeptisch. Er sagt, 2021 könnte sich als das härteste Testjahr für Banken seit der globalen Finanzkrise herausstellen. Und Banken sind ja immer noch der Motor der Wirtschaft. Ohne die Banken kollabiert auch unser Finanzsystem. Und deswegen war es damals auch richtig, die Banken zu retten. Futter für die Optimisten kommt hingegen von Jurin Timmer. Der ist Global Makroexperte bei der Vermögensverwaltung Fidelity Investment und bemüht hier die Vergangenheit, um herauszufinden, ob die aktuelle Rallye bald enden muss. Dafür hat Timmer die inflationsbereinigte Rendite des S&P 500 ausgewertet. Und da kann man also sehen, er hat einen Vergleich gezogen von 1949 bis 1968. Danach kam ein großer Crash. Dann von 1982 bis 2000 nach dem Dotcom-Bubble, wo dann nach 2000 einen großen Crash gab. Und nach der Finanzkrise 2009 bis jetzt. Und da sehen wir, dass wir immer noch in einem Bullenmarkt sind, dass wir auch noch nicht hier die bereinigte Inflationsrendite haben von zum Beispiel der Dotcom-Bubble. Da sind wir noch relativ weit entfernt, etwa 400%, muss man sagen, weil erst kurz vor dem Platzen der Blase war es ja so, dass unglaublich die Kurse in die Luft gestiegen sind damals mit 1000er KGV. Das haben wir hier nur in ganz bestimmten Bereichen, wo es extrem großer Hype drum ist. So weit ist es hier also noch nicht. Fundamental ist momentan alles sehr hoch bewertet. Es liegt daran, wegen der Corona-Jahreszeit, dass ja viele Unternehmen sehr großen Umsatz- und Gewinneinbußen hatten. Wenn das nächste Jahr aber wieder gut laufen wird, geht auch wieder diese Fundamentaldaten in positiven Bereich zurück, könnte man jetzt argumentieren. Also wenn man sich das historisch ansieht, aber was interessiert schon die Historie, muss man sagen, in manchen Bereichen, das ist immer sehr interessant. Aber wenn Leute immer diesen Vergleich ranziehen, wir sind hier 1999 und 2000 knallt, also vielleicht nächstes Jahr knallt, dann muss man doch ganz klar sehen, wenn man sich die Charts hier wirklich vergleicht, dass wir noch nicht in dieser Region sind, auch nicht in den Bewertungen noch nicht sind. Das kann also ein guter Indikator dafür sein, dass sogar die Börsen noch weiter übertreiben, dass sie noch weiter diesen Bullrun haben. Aber das hat der Crash ja so an sich. Er kündigt sich schon davor ein wenig an, aber wenn er wirklich kommt, dann kommt er doch relativ überraschend, muss man sagen. Also das Timing ist hier sehr, sehr schwer. Haben Sie ja bei Corona-Thema ja gesehen, damals im Dezember und Januar gab es ja schon die Nachrichten, dass ja auch das Coronavirus in China schon grassiert und dass die chinesische Wirtschaft runterfährt. Und es war eigentlich bei so einem Virus, was über die Luft, wie es aussieht, übertragbar war, dass es klar ist, dass das nicht nur in China bleiben wird und auch China als, sag ich mal, auch mit der USA größten Wirtschaftsfaktor in der ganzen Welt auch große Auswirkungen haben wird. Da gab es einen ganz minimalen kurzen Absturz. Danach ist der DAX wieder hochgestiegen, auf Allzeithoch und dann wie ein Stein gefallen, wo es wirklich in Deutschland dann dazu kam. Das ist die Frage, ob man darauf wetten möchte. Außerdem sollte man auch bedenken, dass große Hedgefonds, große Unternehmen, großen Finanzunternehmen ja gar nicht diese Rallye großteils mitgemacht haben, weil sie schon damals gesagt haben, die haben den DAX auch bei 6.000, 5.000 Punkte gesehen und sind gar nicht eingestiegen oder wenn, dann erst viel zu spät. Es ist unglaublich viel Geld noch von den großen Anlegern. Die Kleinanleger sind meistens fast 100% investiert, aber die großen, die halten sich zurück und die werden auch nochmal eine Chance haben. Wenn man sich natürlich einen langfristigen Chart entzieht, sieht man immer stärkere Einbrüche mal. Aber nur für eine kurze Dauer, die dann die neuen Leute wieder benutzen, um nachzukaufen. Trotzdem will ich auch diese großen Kurse wirklich nicht beschönigen. Und man merkt auch wieder, dass Leute, die noch nie über Aktien geredet haben, noch nie das Thema überhaupt interessiert haben, sich auf einmal an einen wenden oder mehr diese Zeitungen verkauft werden, sehen wir, dass das wirklich ein Thema geworden ist. Man sieht es auch in der Bild-Zeitung, man sieht es in der Welt. Alle greifen das Thema Börse wieder auf. Der Bitcoin kommt langsam wieder, dieser Hype. Der Hype von Bitcoin ist noch nicht so groß wie damals, muss man sagen, vor etwa 4 Jahren. Aber er geht langsam wieder in die Richtung. Da könnte es noch ein bisschen Luft sein, bis da wirklich die Fahnenstange beim Bitcoin erreicht wird, weil er ist noch nicht bei jedem auf der Rechnung. Auffällig ist jedenfalls, wenn man sich mal wirklich diese Grafik anguckt. Ich werde sie in der Beschreibung mal verlinken. Die Kurve seit der Finanzkrise 2008 ähnelt bislang hier frappierend den der großen Bullenmärkte zwischen 1949 bis 1968 und von 1982 bis 2000. Sollte sich hier die Geschichte wiederholen, wären die fetten Jahre also noch längst nicht vorbei, wenn man sich also wirklich an diese Grafik stützen möchte. Im Gegenteil, innerhalb des laufenden Jahrzehnts, also bis 2030 hier, könnte sich der US-Aktienmarkt, daran ist es ja die Grafik gekoppelt, nochmal verdoppeln und diese Rendite möchte man ja auch nicht verpassen. Es sind ja auch große Ziele gesetzt. 2030 soll auch das Jahr sein, wo schon viele Klimaziele zum Beispiel erreicht werden, wenn es um erneuerbare Energien geht. Und dieses Thema wird auch auf jeden Fall auch die nächsten 10 Jahre das Thema mit sein, auch an den Börsen. Trotzdem sollte man ja auch bedenken, dass hier eine Pleitewelle immer noch sehr wahrscheinlich ist in manchen Bereichen, dass die ausfallen. Der Staat kann nicht überall zugreifen, wo wir es bei TUI ja zum Beispiel gesehen haben, dass der Staat wirklich eigentlich niemanden sterben lassen möchte. Aber bestimmte Bereiche ist es wahrscheinlich unausweichlich. Darunter dürfen natürlich die Banken leiden. Die Aktienmärkte können sich trotzdem gut entwickeln, das hat man öfters auch gesehen, auch wenn andere Bereiche oder Krisen sind, heißt das nicht automatisch, dass die Börse absteigt. Der Anstieg in den USA wird angeführt von großen wachstumsstarken Technologie- und auch Internetunternehmen. Am Ende der Rallye ist bislang nicht in Sicht. Was man auf dem Zettel haben sollte im Januar, wenn Joe Biden an die Macht kommt, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass die USA auch in einen Light-Lockdown oder eine Art Lockdown in verschiedenen Bundesstaaten noch weitergehen wird oder vielleicht sogar bundesweit eine Regelung versuchen wird zu treffen. Auch wenn jetzt der Impfstoff in der Pipeline ist, wird das noch bis Mitte des Jahres bestimmt Probleme geben. Aber wir erinnern uns an den Sommer. Im Sommer gehen prinzipiell die Infektionszahlen natürlich zurück. Das hat was mit der Grippe, mit der Kälte, mit unserem Immunsystem zu tun. Und im Sommer, das könnten also wieder ein guter Zeitpunkt sein. Aber zwischenzeitlich kann ich mir sehr gut vorstellen, dass da mal Luft rausgelassen wird. Die Frage ist, ob man das wirklich timen möchte. Und auch wenn wir heute auf den Marktbericht heute Morgen gucken, hier in den sehr frühen Stunden, sieht man keine großen Veränderungen, es sind leichte Minus. Das ist auch kein Wunder, nachdem am Freitag ja die Börsen nochmal, amerikanischen Börsen auch sehr gut gelaufen sind, haben wir nochmal ein bisschen Boden gut gemacht im Nachhandel und den halten wir jetzt erstmal mehr oder weniger konstant. Also alle warten auf noch bestimmte Ereignisse, kann man sich so vorstellen. Beim DAX sieht man es richtig, er kämpft da wieder mit seinen 13.200, 13.300 Punkten in dieser Range und es reicht ein paar gute Nachrichten, um ihn rauszukatapultieren auf das neue Allzeithoch. Und es reicht ein, zwei schlechte Nachrichten, eine schlechte Stimmung und schon fällt er auch wieder unter 13.000 Punkte. Die Anleger haben momentan sehr viele zittrige Hände, wie Costolani es sagen würde. Und das liegt großteils daran, dass viele auch, dass die Börse als neues Casino auch für sich entdeckt haben. Die Spekulanten, wie man so nennen möchte, die nehmen überhand sehr viel junges Kapital, die noch nie was mit Börse zu tun hatten. Letztens hat mich einer gefragt nach SolarWorld, ob SolarWorld ein interessantes Investment wäre. Und SolarWorld ist nämlich auch gestiegen. SolarWorld ist aber schon seit Jahren insolvent. Das Unternehmen gibt es als solches gar nicht mehr. Nur weil da Solar drin steht, ist gestiegen. Air Berlin ganz bekannt, dass das Unternehmen pleite ist, dass das Unternehmen fertig ist. Und trotzdem ist es dann auch nochmal um 60, 70% gestiegen. Das ist fast diese gleiche Geschichte wie damals bei Hertz, wo Hertz Insolvenz angemeldet hat und dann trotzdem um 100% gestiegen ist. Das sieht man bei vielen Unternehmen, das sieht man bei NIO, das sieht man bei BYD. Das sind Anstiege, die so auch wahrscheinlich nicht gehalten werden können, auch wenn die Unternehmen vielleicht langfristig interessant sind. Aber wir haben es gerade gehört, ein Ende ist wirklich noch nicht in Sicht und wir können auch noch höhere Kurse sehen. Aber irgendwann bereinigt der Markt sich wirklich von selber und dann muss man sehen, ob man eher auf Risiko spielt und auf hohe Rendite oder auf Langfristigkeit und eher weniger Rendite und dafür aber vielleicht nachts besser schlafen kann. Da muss jeder Anleger wissen, was seine Toleranzgrenze natürlich ist und was für eine Strategie man hier fährt. Kommen wir mal zu Goldman Sachs, der hat eine neue Studie rausgebracht und zwar geht es hier um Edelmetalle. Was sollte man hier machen? Gold, Silber vielleicht? Viele denken jetzt, Gold hat ein bisschen korrigiert, kommt auch langsam wieder zurück. Vielleicht ist das ein guter Play. Die Notenbanken drucken Geld, Gold. Oder man sagt, die Wirtschaft steigt wieder, die Fabriken, die Schloten, da läuft es wieder richtig gut. Wir stellen wieder Produkte her. Da braucht man doch Silber. Silber ist doch für die Industrie ganz wichtiges Metall. Wenn die Industrie anläuft, dann steigt auch wieder Silber. Aber Goldman Sachs hat einen anderen Tipp für den neuen Bullenmarkt. Dann gucken wir uns mal genauer an. Der Anblick der meisten Anleger richtet sich ja im Rohstoffsektor, besonders von den deutschen Anlegern, auf Gold und auch auf Silber, vielleicht auch noch auf Lithium, da das Thema Elektromobilität ja gerade wieder in aller Munde ist und das auch zu Recht. Doch die US-Investmentbank sieht hier einen anderen Rohstoff in einen Bullenmarkt und zwar Kupfer. Goldman Sachs glaubt, dass der Kupferpreis auf dem Weg zu einem neuen Allzeithoch ist. Und wenn es nach Goldman Sachs geht, dann dürfte ein solches Allzeithoch auch nicht so lange auf sich warten lassen. Die aktuelle Stärke des Preises ist keine Anomalie, schreiben hier die Analysten in einem Report. Aktuell sei man in der ersten Phase eines neuen Bullenmarktes bei dem Industriemetall. Im kommenden Jahr sollen sich die Marktbedingungen für Kupfer weiter verschärfen, sprich ein höheres Angebot soll den Kupfermarkt in ein deutliches Defizit führen. Die Analysten sehen hier eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass der Kupferpreis sein Hoch aus dem Jahr 2011, das lag bei 10.170 Dollar je Tonne, im ersten Halbjahr 2022 testen wird. Also muss auch hier langfristig wirklich denken. Tatsächlich ist Kupfer eines der wichtigsten Industriemetalle und die Elektromobilität führt dazu, dass die Kupfernachfrage auch weiter zunehmen wird. Das ist nämlich mit Lithium ein ganz wichtiger Bestandteil und auch Kobalt. Neue Minen sind kaum in Sicht. Gerade im Kupfersektor benötigen neue Minen meist hohe CapEx. Die vergangenen Jahre mit niedrigen Kupferpreisen haben die Investitionsbereitschaft der Unternehmen nicht gerade gefördert. Aktuell sind hier die Top-Picks im Kupfersektor Freeport-McMoRan, kann man sich mal angucken, wenn man sich dafür interessiert, und auch Teck Resources. Aber wie gesagt, alles keine Tipps oder Empfehlungen, da muss jeder selbst seine Entscheidungen treffen. Beide Konzerne profitieren vom Aufwärtstrend beim Kupfer, das sieht man auch im Chart. Aber auch andere Konzerne wie Hudbay oder auch Southern Copper sind für risikobewusste Anleger ganz klar sehr interessant. Aktuell erscheinen hier die Aktien jedoch auch etwas überhitzt. Rücksätze im Bereich von 15% stellen hier aber vielleicht Möglichkeiten ein, einzusteigen. Der Kupferbulle ist hier auf jeden Fall erwacht. Das könnte also ein neues Thema sein, ein neuer Megatrend. Und das werden wir sehen. Auch durch die Inflation in den kommenden Quartalen wird auch der Kupferpreis, Edelmetalle, Sachwerte werden auf jeden Fall auch davon profitieren, muss man sagen. Wenn man jetzt nochmal auf die Freeport-McMoRan Gesellschaft hier guckt, sieht man von Year to Date, so innerhalb eines Jahres haben die 100% gemacht. Die waren bei 10 Euro einmal, jetzt sind sie bei 20 Euro. Und auch im letzten Monat 30%, das ist schon sehr viel für eine Mine, also sehr, sehr, sehr risikobehaftet, das Unternehmen. Auch wenn man das Thema Umwelt spielt, sind ja so Minen unglaublich umweltschädlich. Auch die Goldproduktion, aber sie sind ja ganz essentiell und die werden also auch hier weiter von den Trend profitieren und von dem Wirtschaftswachstum. Wenn wir nochmal auf den Freitag zurückgucken, sehen wir ja auch immer höher, immer weiter ist das Motto, besonders an den amerikanischen Börsen, die Leitbörsen der Welt, der Finanzplatz der Welt. Die Wall Street eilt von einem Rekordhochjahr zum nächsten. Auch die nachlassende Dynamik an den US-Arbeitsmarkt konnte den guten Lauf der Börse hier nicht bremsen, denn neue Konjunkturhilfen werden hier nun wahrscheinlicher. Im November waren es vor allem die Fortschritte bei den Corona-Impfstoffen, die die Börse hier beflügelten. Nun sind es Hoffnungen auf weitere massive Konjunkturhilfen. Wir haben immer noch diesen Stimulus-Check. Es ist in der Rede wieder 600 Dollar pro Woche auszugeben. Das ist unglaublich viel Geld. Und dieses Geld, viele Leute benötigen dieses Geld auf jeden Fall sehr dringend, auch um die Miete zu zahlen zum Beispiel. Man darf auch nicht die ganzen Mortgages vergessen, also der US-Hausmarkt, der Wohnungsmarkt, der auch damals ja kollabiert ist in der Finanzkrise, ist momentan sehr überhitzt, weil die Kredite so niedrig sind. Man bezahlt unter 1%, um einen großen Kredit aufzunehmen, um sich dann ein Haus zu kaufen. Das lieben die Amerikaner. Da gibt es nicht so viele Blockwohnungen wie bei uns, sondern wirklich ein Haus gehört auch zum American Life mit dazu. Und das kann man sich günstig mit Kredit erwirtschaften, solange diese Zinsen auch niedrig bleiben und man dies auch bedienen kann. Andere Leute investieren das Geld in Aktien, wie wir gesehen haben, die Robinhooder zum Beispiel. Die lieben es, Aktien, auch sehr spekulative Aktien, auch mit Optionen zu handeln zum Beispiel. Und da sind noch 2.400 Euro schon mal eine nette Summe, um hier einen neuen Trade zu machen. Im November waren ja jetzt vor allem die Fortschritte bei dem Corona-Impfstoff, die hier die Börse beflügelten. Nun sind es die Hoffnungen auf weitere massive Konjunkturhilfen und geldpolitische Lockerungen, die die Aktienmärkte jetzt noch groß antreiben. Und die Jobdaten in den USA gucken wir uns jetzt ein bisschen genauer an. Denn der zuletzt etwas in Fahrt gekommene amerikanische Jobmotor, der ganz wichtig ist, auch dass die Leute einen Job haben, dass sie Geld verdienen und damit die Binnenwirtschaft in Amerika, die ja so essentiell ist für dieses Wirtschaftssystem hier, gerät zunehmend in Stocken, also eher negative Nachrichten. Im November schufen die Firmen außerhalb der Landwirtschaft nur noch 245.000 Jobs. Das ist relativ wenig, weil ja immer noch wegen der Corona-Krise viele Leute auch arbeitslos sind. Also mehr als davor natürlich. Ökonomen hatten mit 466.000 Stellen gerechnet, also etwa zwei Drittel hier mehr erwartet, also schon eine ganz schöne Enttäuschung. Es war nur ein schwacher Trost, dass gleichzeitig die Arbeitslosenquote im November um 6,9% zum Oktober auf 6,7% im November hier zurückging. Analysten halten es für möglich, dass sich Demokraten und Republikaner im US-Kongress doch noch auf ein Konjunkturpaket mit einem Volumen von gut 900 Milliarden Dollar einigen können. Früher war es sogar noch weit über 900 Milliarden Dollar im Gespräch gewesen, aber man möchte jetzt auch den eh schon sehr schwer angelasteten Haushalt in den USA nicht noch zum Kollabieren bringen. Die schlechte Nachricht von der sich abschwächende Beschäftigungslage ist potenziell eine gute Nachricht für Investoren, denn sie behaupten jetzt und bedeutet ja auch, dass das Konjunkturpaket viel wahrscheinlicher in einem ziemlich kurzen Zeitrahmen stattfindet, sagt zum Beispiel Ryan Detrick, der ist leitender Marktstratege beim Vermögensverwalter LPL Financial. Der zukünftige US-Präsident Joe Biden äußert sich besorgt zur wirtschaftlichen Lage im Land. Dies ist ein düsterer Arbeitsmarktbericht, erklärte er. Die Daten für November zeigten einen konjunkturellen Stillstand und bestätigten, dass wir uns weiterhin mitten in einer der schlimmsten Wirtschafts- und Jobkrisen der neueren Geschichte befinden. Es ist Zeit wieder für Wachstum und für Investitionen. Die Lage am Arbeitsmarkt machte hier weitere Staatshilfen in Corona-Krise notwendig. Die Situation erfordert sofortiges Handeln. Die Fed muss also jetzt wieder weiter handeln. Die Fed hat noch viele Möglichkeiten, nicht so wie die EZB hier in Europa. Der Druck auf die Fed, geldpolitisch noch lockerer zu werden, nimmt auch zu. Die amerikanische Notenbank bezieht die Arbeitslosenquote in die geldpolitische Ausrichtung mit ein. Da geht es also nicht nur um Preisstabilität. Da die USA noch weit auch von dieser Vollbeschäftigung, also etwa 3% Arbeitslosenquote entfernt sind, ist auf lange Sicht nicht mit einer Straffung hier zu rechnen, glaubt jedenfalls Patrick Bolt von der Hellerbar. Vielmehr dürfte sich die Fed bereit zeigen, nochmals expansiver zu agieren. Der Notenbankchef Jerome Powell sieht mit Blick auf die staatliche Hilfe akuten Handlungsbedarf, insbesondere auch, weil Programme zur Arbeitslosenversicherung auch zum Jahresende auslaufen. Es müsste jetzt bald eine Ernennung kommen. 13,6 Millionen Amerikaner verlieren bis zum Jahresende ihre Arbeitslosenunterstützung und stehen dann vor dem Nichts. Und am Ende des Jahres kommen meistens auch nochmal weitere Kosten auf einen zu. Trotzdem ist die Wall Street ja im Rekordfieber. Die Aussicht auf weitere Milliarden Konjunkturhilfen und Lockerungen an der Geldpolitik, das ist natürlich gute Laune für die Wall Street. Der Dow kletterte ja am vergangenen Freitag um 0,6% auf ein neues Rekordhoch von 30.162 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500, wobei breiter gefasst wirklich mit Anführungszeichen gesetzt werden muss, nämlich wenn jetzt Tesla, geht ja vollständig in den S&P 500 ein. S&P 500 ist nach seiner Marktkapitalisierung natürlich gewichtet. Wir haben hier die Top 5 großen Unternehmen, Amazon, Microsoft, Apple, Facebook und Alphabet natürlich. Diese 5 Unternehmen plus jetzt Tesla machen die Hälfte, die machen über 50% des Index aus. Also von 500 Unternehmen machen 6 Unternehmen diesen Index aus. Das ist unglaublich. Es gibt nur 2 Möglichkeiten. Die Unternehmen sind unglaublich gut und das sind sie ja auch. Wir benutzen sie ja jeden Tag und sind unglaublich überbewertet. Vielleicht kann auch beides zutreffen, aber das ist sehr interessant. Und der Index der technologielastigen Nasdaq, wo es ja noch ein bisschen krasser ist, stiegen um je 0,7% und markierten ebenfalls hier neue historische Bestmarken. Also da Amerika nicht gegen Amerika wetten, hat damals Warren Buffett gesagt und da hat auf jeden Fall bis jetzt immer recht gehalten. Amerika wird oft unterschätzt, dass es auch ein Failed State ist, aber wir haben gesehen, auch jetzt mit den ganzen Kapriolen nach der Wahl und mit Donald Trump, dass Amerika nicht unterzukriegen ist. Das Rekordfieber in den USA schwappte auch nach Europa über. Der DAX legte im Schlusssport hin und schloss mit 0,1% fester. Auch im Nachhandel ging es ein bisschen höher und jetzt stagnieren wir erstmal. Das ist aber nicht allzu dramatisch, muss man sagen, denn der November ist der beste in der aufgezeichneten Geschichte, in der Börsengeschichte. Der DAX hat nämlich 15% zugelegt. 15%. Ein Index. Ganz sehr, sehr interessant. Zeitweise bremste der starke Euro den DAX. Im Laufe des Nachmittags gab hier die Gemeinschaftswährung einen Teil der Gewinne auch ab. Die Gemeinschaftswährung fiel hier auf 1,21 Dollar und trotzdem alles über 1,2 Dollar ist auch ist der Euro extrem stark. Also zeigt er seine relative Stärke, was eher ein Problem sein kann. Außerdem gibt es immer Neuigkeiten, dass vielleicht doch noch ein Brexit-Deal kommt. Das kann man auch nicht mehr hören, aber es ist halt trotzdem ganz wichtig. Der britische Pfund profitierte von der Hoffnung auf eine Einigung zwischen der Europäischen Union und auch Großbritannien auf eine Handelsvereinbarung und schnellte um 0,3% in die Höhe. Ein EU-Vertreter sagte, eine Vereinbarung stehe bevor und werde zum Ende des Wochenendes auch hier erwartet. Vielleicht erhalten wir also wahrscheinlich bis jetzt noch keine neuen Nachrichten, aber vielleicht im Laufe der Woche kommt jetzt eine Einigung oder ein No. Aber eine Einigung wird also immer wahrscheinlicher. Am Rohstoffmarkt sorgte ja die Entscheidung der OPEC-Staaten und ihrer Verbündeten für Erleichterung, nämlich die Ölförderung wird ab Januar nur sehr behutsam um 2,5% nach oben gefahren. Und man muss sagen, anschließend schmolz hier der Kurs auch von den Ölpreisen in die Höhe geschnellt, danach ist er ein bisschen konsolidiert, aber wir gehen wieder Richtung 50 Dollar je Fass, je Barrel auf rund 1% noch gestiegen. Die größten Erdölexporteure hier einigten sich auf eine Lockerung ihrer Förderbremse und kündigten an, auch ihre Förderpolitik in regelmäßigen Abständen zu überprüfen. Man muss auch ganz klar dazu sagen, dass auch die letzten OPEC-Vereinbarungen ja nicht ganz eingehalten wurden von manchen Ländern. Also da sollte man auch immer mit Vorsicht genießen, Öl. Aber da sind die Zeichen auch erstmal auf Go, auf Grün. Wir haben ja Indexveränderungen, die wurden jetzt beschlossen. In einer Sendung haben wir darüber spekuliert, welche Indexänderungen es sein werden. Und jetzt ist es raus. Siemens Energy wird jetzt zum Beispiel auf den MDAX aufgenommen. Kränke muss den MDAX verlassen. Was wir gesagt haben, FlatEx, der Online-Broker für Aktien, ist jetzt im SDAX auch gelandet. Hier gab es gleich 6 Wechsel. Und der Aufsteiger hier, FlatEx, auch natürlich von diesen ganzen Börsen-Hype auch natürlich. Wenn Leute wirklich eine Aktien fragen, die da nie was zu tun haben, ist es ja sehr schön, dass sie sich mit anschließen und dafür interessieren. Sollte man aber wirklich gucken, dass das auf fundierter Basis stattfindet. Hensoldt ist neu im SDAX, das ist eine unbekannte Rüstungsfirma, die erst im September auch an die Börse gegangen ist. Hat davon auch profitiert, von der Indexaufnahme natürlich. Der Hedgefonds KKR hatte vor 4 Jahren die Rüstungselektronik-Sparte des Flugzeugbauers Airbus für 1,1 Milliarden Euro gekauft und sie später in Hensoldt auch umbenannt. Also steht hier ein Hedgefonds dahinter und möchte auch Profit machen. Rum24 ist jetzt im DAX, das war auch im SDAX besser gesagt, das war auch zu erwarten. Online-Möbelhändler Rum24 hat natürlich auch sehr stark von der Corona-Pandemie profitiert. Wir sehen hier über 300% Steigerung, sogar 400% seit dem Corona-Tief und hat einen Umsatzplus von 38-42%, also sehr starke Wachstumszahlen und eine beredigte EBITDA-Marge zwischen 2-4%, also auch ein wirklich fundamental solides Unternehmen. Der Anstieg ist natürlich jetzt auch sehr stark gewesen. Auch der Online-Händler für Möbel und Wohnaccessoire aus München, die Westwing Group, gehört zu den absoluten Gewinnern und Geheimfavoriten im DAX und hat jetzt auch den Aufstieg geschafft. Auch Verbio, der ist ein Biokraftstoffhersteller, hat es auch sehr stark jetzt getrieben, diese Idee von erneuerbaren Energien für eine nachhaltige Zukunft, spielt Verbio natürlich auch genau in den Zeitgeist momentan und ist jetzt auch im SDAX aufgenommen. Hat ein neues Rekordhoch bei 27 Euro markiert, war noch vor etwa einem Jahr unter 10 Euro. Also auch eine Verdreifachung. Elring Klinger ist ein Comeback und zwar in die DAX-Familie geschafft und er ist ein gebeutelter Autozulieferer und ist jetzt wieder im SDAX vertreten. Sieht man also, es ist relativ selten, dass Unternehmen, die absteigen, wieder aufsteigen, aber Elring hat es geschafft. Leonie muss aber dafür, der Kabel- und Bordnetzhersteller, besonders auch in der Autosindustrie aus Nürnberg, muss den SDAX wieder verlassen. Der Chart ist auch ein Trauer-Chart, muss man sagen. Auch Wüstenrot und die Württembergische Versicherung zum Beispiel wird auch jetzt den SDAX wieder verlassen. Was wir haben, DMG Mori, gehört auch zum Verlierer, muss man sagen, und scheitert hier aus den SDAX aus. Auch kein so interessant zu nehmen. Dr. Höhnle, wo haben wir schon öfters mal hier erwähnt, auch der UV-Technik-Spezialist Dr. Höhnle muss den SDAX verlassen, also hier eine negative Nachricht. Die Firma hat die Auswirkungen der Corona-Pandemie zu spüren bekommen und im Bilanzjahr 2019, 2020 einen Gewinneinbruch erlitten. Trotzdem hat der Kurs sich sehr gut gehalten, ist sogar dann nochmal gestiegen seit August. Und das liegt daran, dass Dr. Höhnle diese UV-Technik, UV-Licht, ultraviolettes Licht, sehr stark konzentriert, tötet alle Keime und auch Corona-Keime. Das Virus wird dann getötet auf Flächen zum Beispiel. Könnte man das Büro also immer mit diesem UV-Licht bearbeiten, hätte man dort im Büro auf keinen Fall zum Beispiel irgendwelche Keime. Da spielen viele Anleger, dass sich das durchsetzen wird, dass man das in Schulen installieren könnte zum Beispiel. Aber momentan ist daraus irgendwie nichts weiter in Sprungleiter. Aber vielleicht kommt da noch was. Da muss man sich genau mit Unternehmen beschäftigen. Secunet, die IT-Firma Secunet, scheidet ebenfalls aus dem DAX aus, aus dem S-DAX aus, wobei ja IT-Firma für Security ein sehr interessantes Thema ist, Unternehmen, aber es hat einfach hier dann doch fundamental nicht gereicht. Vorstek, der weltgrößte Hersteller von Autowaschanlagen, hatte ja zuletzt mit sinkenden Umsätzen und Gewinnen zu kämpfen. Zum 21. Dezember muss jetzt auch er den S-DAX verlassen und scheidet aus der DAX-Familie damit aus. Auch Telekolumbus, muss man sagen, wird hier der Kabel, wird den S-DAX verlassen. Er wird den MDAX-Absteiger Kränke hier dann verdrängt. Also Telekolumbus steigt ab und dafür kommt der Kränke in den S-DAX. Also so viel zu den Änderungen. Wenn man hier investiert, ist bestimmt eine ganz interessante Nachricht. Am Abschluss der Sendung nochmal ein ganz interessantes Thema. Und zwar die höchsten Dividendenrendite. Welche Aktien aus DAX, MDAX und Co. besonders überzeugen, auch in dieser Corona-Pandemie? Wir haben davon geredet, dass ja viele Unternehmen, viele Wachstumsfirmen ja auch schon sehr stark gestiegen sind. Man möchte vielleicht seine Gewinne umschichten. Man möchte ein bisschen langfristig wirklich spielen, sein Geld wieder investieren in Dividenden zum Beispiel. Und wie sieht es denn da momentan zum Beispiel aus? Und da können wir uns mal die Top 5 Unternehmen angucken. Da haben wir auf Platz 1 Dividendenrendite momentan Bayer. Und Bayer hat eine Dividendenrendite von 5,86%. Unglaublich große Dividende. Der nächste HV-Termin, also von der Hauptversammlung, ist am 27. April nächsten Jahres. Die letzte Dividende war in Euro ausgedrückt, 2,80 Euro. Es wird eine Dividende erwartet von 2,80 Euro. Es könnte aber auch eine negative Enttäuschung kommen, da ist es fraglich, ob sie schaffen, Dividende hier zu halten. Aber momentan, wenn es so kommen wird, haben die eine Dividendenrendite von 5,86%. Auch wenn die Dividende vielleicht leicht gekürzt wird, dann haben wir immer noch eine Rendite von 4-5%. Das kann man auf jeden Fall erwarten von so einem großen weltweiten Konzern auch. Weil so schlecht war jetzt die Zahlen von Bayer momentan auch noch nicht. Trotzdem gibt es da sehr viele Baustellen. BASF ist am Platz 2 mit 5,41%. Das liegt auch daran, dass natürlich Bayer und BASF auch sehr stark gelitten haben an der Börse. Bayer ist relativ bekannt, haben sich wieder ein bisschen erholt, an die 50 Euro hat dann wieder abgeprallt. Aber auch BASF kommt langsam in Gang. Trotzdem auf Jahressicht haben wir hier noch ein Minus zu vertreten. Vor dem Corona-Sturz waren wir hier etwa bei fast 70 Euro und jetzt sind wir wieder bei 60 Euro. Da sieht es aber ein bisschen positiver aus. Der Trend ist aber auch relativ stabil. Interessanter ist vielleicht E.ON. E.ON hatte die Dividendenrendite von 5,33% und es wird sogar erwartet, dass die Dividende leicht erhöht wird. Die letzte Dividende betrug 46 Cent. Die Dividende wird jetzt erwartet für die nächste HV-Versammlung, die dann am 19. Mai nächsten Jahres stattfindet, eine Erhöhung auf 2 Cent, also auf 48 Cent. Das hört sich wenig an, aber die E.ON-Aktie ist ja auch nicht so hoch bewertet. Das muss man ja auch sehen an Aktienkursen. Momentan bei 9 Euro ist auch, wie gesagt, Energieversorgung, muss man sagen, jetzt nicht so aufregend. Auch momentan charttechnisch eher negativ. Waren auch schon mal bei 10 Euro, ist dann aber abgeprallt. Muss man wissen, ob man für Dividende diesen Titel kaufen möchte und vielleicht langfristig davon dann profitiert. Dann auf Platz 4 haben wir die Allianz mit Dividendenrendite von 4,83%. Momentan zahlt sie 9,60 Euro pro Aktie und auch im nächsten Jahr wird 9,60 Euro erwartet. Auch die Corona-Krise hat die Allianz getroffen. Trotzdem haben sie immer noch weiter Gewinn erwirtschaftet und sind ein sehr solides Unternehmen. Und auch hier im Mai ist dann die Hauptversammlung. Und dann auf Platz 5 ist die Münchner Rück. Auch die letzten Jahre vor Corona einen sehr guten Aktienkurs gehabt. Da hat man gesehen, langfristig immer nach oben gelaufen. Die letzte Dividende war je Aktie 9,80 Euro und die soll auch so bleiben. Das sind hier also gute Neuigkeiten. Unter den weiteren Top 10 haben wir auch noch hier Siemens. Da wird aber erwartet, dass die Dividende wurde ja gekürzt zum Schluss. Wurde ja schon angekündigt, Dividendenkürzung. Vonovia muss man positiv hervorheben. Vonovia, also hier Immobilienvermietung, steigert seine Dividende. Auch die Deutsche Börse steigert seine Dividende, sogar relativ deutlich. RWE steigert seine Dividende. Das sind also auch gute Nachrichten, was wir hier haben. Natürlich aber die Autobauer VW, BMW senken ihre Dividende. SAP ist noch fraglich. Linde steigert ihre Dividende. Also Linde läuft hier auch sehr gut, muss man sagen, dass man in diesen Bereich hier mit investiert. MTU, Airbase natürlich, die haben natürlich große Probleme. Da muss man gucken, wie sich das da weiterentwickeln wird. Also wir haben relativ viele Dividendentitel im DAX und das ist die Frage, ob man hier auf die alte Industrie setzt, ob die ein großes Comeback auch erfährt und ob man vielleicht auch noch ein bisschen eine Aktienkurs-Performance erlangen kann. Aber darauf sollte man sich nicht nur verlassen. Wir haben es ja gesehen bei Bayer. Auch wenn man nur wegen der Dividende einkauft, hätte man jetzt hier keine gute Rendite erwirtschaftet, hätte man damals Bayer bei 120 Euro gekauft. Da sollte man wirklich auch auf die Daten des Unternehmens gucken, in welchen Branchen sie aktiv sind und ob die auch in den nächsten 10 Jahren bestehen können. Wenn man da sicher sein kann, dann ist doch so eine Aktie doch sehr, sehr interessant, um ein bisschen sicherer zu spielen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns zur nächsten Aktien-News-Folge. Bis dahin, Ihr Jonas Neubert.